gemerkt, dass ich unglaublich abhängig davon bin, ob ich gefragt werde. Von Locations, ob ich mit meiner Band da spiele, oder von Mitmusikern und anderen Projekten, ob ich bei ihnen dabei bin. Diese Weisheit wünsche ich mir, ehrlich gesagt, wünsche ich jedem, dass man genau weiß, ah, da mache ich jetzt mit, da springe ich jetzt über meinen Schatten, da nicht. Kurz vorm Einschlafen denkt man noch so, oh, hoffentlich klappt das alles, und oh, ich glaube irgendwie nicht. Und dann hat es dann doch geklappt.
Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke, Gründerin, Mentorin, Ideengeberin, Partnerin in Crime. Ich unterstütze Musikerinnen dabei, sich eine unabhängige, selbstbestimmte und profitable Karriere in der Musikbranche aufzubauen. Für mich geht es darum, dass sich jede Musikerin die Karriere erschafft, die zu ihrem ganz individuellen Lebensentwurf passt. Daher beantworte ich in meiner Podcast-Serie zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Mechanismen aufmerksam, die Sichtbarkeit und Wachstum fördern, ich empowere und vernetze. Raketerei ist die Räuberleiter für Musikerinnen in die Musikbranche. Hi Caro, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo liebe Imke, ich freue mich hier zu sein.
Einige kennen ja vielleicht auch die letzte Podcast-Folge mit dir. Da haben wir sehr offen und sehr transparent über das Thema Booking gesprochen. Um das Thema Booking soll es diesmal nicht gehen. Ich möchte mit dir deine Reise mit der Raketerei beleuchten, weil du ein Album released hast und auf Erfolge guckst. Ich möchte einfach gemeinsam mit dir der Frage nachgehen, an welchem Punkt du welche Entscheidung getroffen hast, dass du tatsächlich diese Erfolge hast feiern können. Aber bevor wir die ZuhörerInnen mit in deine oder in unsere Welt hier nehmen, stell dich gerne mal vor, Caro. Also du bist Musikerin, du bist Bandleaderin. Erzähl von dir. Was für eine Musik machst du und woher kennt man dich?
Das ist eine gute Frage. Woher kennt man mich? Also ich bin Caro, mein Nachname ist Trischler. Ich bin Sängerin, Gitarristin, ja, und Songwriterin auch, wie du sagst, auch Bandleaderin. Ja. Und ich wohne in Mainz und ich komme ursprünglich aus der Nähe von Karlsruhe, also aus dem Badischen. Und ich habe dieses Jahr mein zweites Album veröffentlicht im Mai. Und ich bin hauptsächlich mit meinem Trio unterwegs, auch mal Solo und auch mal Duo, aber hauptsächlich ist mein Trio so mein Hauptbaby und da spiele ich meine Musik so zwischen Jazz, Folk und brasilianischer Musik. Also ein bisschen eine besondere Mischung, sage ich jetzt mal. Ich würde die Musik eher intim und leise und mit Soul bezeichnen, sage ich jetzt mal. Und die Vorbilder von mir oder so Soundalikes sind Leute wie Joni Mitchell, aber auch, wenn wir die brasilianische Musik machen, so jemand wie João Gilberto oder vielleicht auch ein bisschen Elis Regina. Mhm. Genau, sowas mache ich.
Seit wann bist du in der Musikbranche unterwegs? Weil du stehst ja auch schon sehr, sehr lange tatsächlich als Künstlerin auf der Bühne.
Ja, also ich habe mit 5 angefangen, Klavier zu spielen und dann habe ich irgendwann dazu gesungen. Und eigentlich habe ich schon mit 12, 13 meine ersten Auftritte dann gespielt und auch damals schon so in Bands. Wenn man das jetzt zur Musikbranche zählt, dann sag ich 12. Ist natürlich Quatsch eigentlich, aber mit 17 hatte ich dann mein Abi und dann habe ich ja bei einer Castingshow mitgemacht, spätestens ab da. Also ich würde sagen, jetzt bin ich 30, also seit 13 Jahren schon.
Und es kam für dich nie in Frage, was anderes zu machen, als das, was du jetzt mit deiner Musik machst? Oder gab es mir irgendwie zwischendurch so einen Gedanken wie, ich werde Autohändlerin oder sowas?
Nee, den Gedanken hatte ich noch nie. Tatsächlich habe ich nach meinem Abi nicht so wirklich gewusst, was ich machen will. Und ich erinnere mich aber wirklich nicht mehr so wirklich daran, warum, aber ich hatte einen Praktikumsplatz bei der Mikrofonfirma Shure in London, wenn ich mich richtig erinnere. Und die haben mir kurzfristig abgesagt, so dass ich dann da doch nicht in die Marketingabteilung, in der ich eigentlich auch wirklich nichts zu suchen hatte. Also ich habe keine Ahnung, wie ich da dran gekommen bin. Ich erinnere mich wirklich nicht mehr. Und dann habe ich bei dieser Castingshow mitgemacht, also bei The Voice. Und deswegen, das war mein ganz kleiner Versuch, in die Marketingabteilung von einer Mikrofonfirma reinzukommen. Ich weiß nicht warum, aber ansonsten gab es eigentlich keine Ausreißer irgendwie sonst aus der Musikbranche. Nee.
Aber wie witzig, mache ich Praktikum oder mache ich bei einer Castingshow mit? Praktikum oder Castingshow? Okay, es ist die Castingshow geworden. Wie weit bist du gekommen in der Castingshow?
In der Castingshow bin ich ins Halbfinale gekommen, ja.
Und was ist dann mit dir passiert? Dann bist du rausgeflogen.
Ja, was ist da mit mir passiert? Da war ich dann 18, als die Sendung fertig war. Und die hat schon so ein Dreivierteljahr insgesamt gedauert mit der Deutschlandtour danach. Und dann war ich wieder in Bretten, in meiner badischen Heimatstadt und wusste auch nicht, was ich machen soll. Und ich bin dann wirklich, ich wollte dann eigentlich, ich hatte so ein bisschen Kampf mit meinen Eltern, weil ich habe dann so gesagt, ich mache jetzt Musik. Also ich studiere nichts. Und meine Eltern fanden das, glaube ich, nicht so gut. Und ich hatte auch wirklich keinen Plan, wie ich jetzt Musik machen will. Also deswegen, ich verübel das denen null. Und dann bin ich durch meinen damaligen Freund aufs Jazzstudium gekommen und habe mich in Mainz beworben. Und dann hat es da geklappt. Und dann bin ich nach Mainz gestolpert. Also das war wirklich jetzt alles nicht lang geplant. Und oh, mit 10 wusste ich schon, ich will mich mal für Jazz bewerben und dann klappt es endlich oder so. Überhaupt nicht. Es war alles eher so ein von links nach rechts, bisschen planlos. Aber ich bereue nichts, aber es war kein großer Masterplan dahinter, nein.
Aber dennoch sehr geradlinig. Also irgendwie ist denn ja doch irgendwie ein Weg bei dir zu erkennen. Du hast dann studiert, du bist von der Uni gekommen. Wie ging es dann weiter?
Genau, ich habe dann studiert von 2014 bis 2020, also 19 war mein Abschlusskonzert. Und das war dann sozusagen für mich wirklich das absolute Gegenteil von der Fernsehshow davor, wo ich mich auch nicht so wohl gefühlt habe, weil ich noch, ja, einfach noch ziemlich klein war und das alles nicht so richtig einschätzen konnte mit 17 und aber auch nie so wirklich so eine Showperson. Du kennst mich jetzt ja schon ein bisschen. Bin jetzt nicht so, also auf Kommerzpop, damit habe ich wirklich eigentlich gar nichts zu tun. Und dann war das Studium für mich echt wie so eine Rettung, eine musikalische Rettung. Ich habe mich dann wirklich mit ganz anderen Sachen beschäftigt, als mit der Außenwirkung von dem, was ich tue, sondern eigentlich nur mit Üben und sich fortbilden. Und dann bin ich auch in diese brasilianische Musik eingetaucht und in den Jazz eingetaucht und habe da wirklich ganz neue Dinge gelernt, die ich auf keinen Fall missen wollen würde. Aber es war wirklich das Gegenteil, also von davor. Also man hat sich überhaupt nicht um seine Außenwirkung oder um, wie komme ich denn als Musiker danach, nach dem Studium überhaupt klar und wie verdiene ich da meinen Lebensunterhalt? Das hatte im Studium wenig Platz, muss man sagen. Und dann war ich fertig im Studium, wollte ein Album machen, habe ich auch gemacht und habe ich direkt während der ersten Corona-Phase dann released. Also alles so mittelklug. Es ging gut, weil wir eine kleine Besetzung waren und draußen spielen konnten. Aber das war trotzdem alles so ein bisschen, ja. Und dann war es so, ich hatte während dem Studium schönerweise echt viel zu tun. Also ich war in vielen Bands und ich wurde viel gefragt. Habe während dem Studium echt schon viel gespielt. Und dann war das aber so nach dem Studium und dann mit dem Album und dann immer mit Corona, die Gigs wurden abgesagt. Ich habe dann gemerkt, dass ich unglaublich abhängig davon bin, ob ich gefragt werde von Locations, ob ich mit meiner Band da spiele oder von Mitmusikern und anderen Projekten, ob ich bei ihnen dabei bin. Und das ist so ein, ich glaube, so ein gewisses Urvertrauen, dass man Gigs reinbekommt, muss man haben als Musiker und als Musikerin. Ich glaube, das braucht man, aber nicht in diesem Maße. Und dann habe ich gemerkt, ich will das mehr selbst in die Hand nehmen und ich will natürlich auch mehr mit meiner eigenen Band spielen und nicht immer nur gefragt werden. Und dann habe ich während irgendeinem Corona-Lockdown dich in der GEMA, im GEMA-Webinar die Räuberleiter und das Booking Bootcamp vorstellen, sehen und hören. Und dann, so haben wir uns kennengelernt.
Stimmt. Ist ja auch ein interessantes Geschäftsmodell, auf Anfragen zu warten. Ist es etwas, das einem an der Musikhochschule gesagt wird? Oder?
Nein, das wird einem nicht gesagt. Überhaupt nicht. Das passiert halt einfach. Man wird halt gefragt. Ich saß ja nicht da und habe gewartet, sondern man macht halt Musik die ganze Zeit und dann wird man halt von dem und von der gefragt und dann macht man halt da mit. Das ist aber auch ehrlich gesagt ganz normal. Da bin ich jetzt keine Ausnahme. Und das ist ja dann erst danach, wenn man dann mal ein Album macht, wenn man mal wirklich eine eigene Band formt, mit der man mehr als 3-mal im Jahr spielen möchte, dann gehen ja erst die ganzen Überlegungen los, wie ziehe ich das eigentlich auf und wie mache ich das eigentlich und muss ich eigentlich Booking machen und wie mache ich das? Das geht erst danach. Also deswegen, es ist auch normal, dass man, während man studiert, noch kein Geschäftsmodell hat. Das ist auch normal. Weil wenn ich das im Vorhinein gewusst hätte, was ich da alles noch machen muss, hätte ich, glaube ich, kein Jazz studiert.
Ja, dass die Arbeit im Prinzip nach dem Studium so richtig anfängt, ne?
Ja, ja.
Wir sind uns damals begegnet. Du hast dich damals entschieden, am Booking Bootcamp teilzunehmen. Nicht ganz ohne Vorbehalte, hast du mir mal erzählt, ne? Also gerade was so Selbstvermarktung angeht, geht oder anging, ich sag mal anging, warst du eher kritisch unterwegs?
Ja, super kritisch. Ich glaube, das haben wir im letzten Podcast auch, habe ich das schon erzählt. Ich war ja total in diesem studentischen Gedanken und natürlich auch voll von The Voice davor, halt anti eingestellt. Nein, ich vermarkte mich nicht und alles, was damit irgendwie zu tun hat, auch sowas wie Netzwerken oder so, ist völlig verpönt und finde ich total peinlich und schrecklich. Und ich weiß nicht, ob ich den Satz im Kopf habe, wenn ich gut bin, dann werde ich schon gefragt oder dann werde ich schon gehört. Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich fand alles, also ich glaube, ich habe mal auf Facebook irgendwie geschrieben, hey, ich spiele dann und dann in dem Jazzclub. So. Mhm. Das war noch das höchste der Gefühle und hat sich auch schon minimal komisch angefühlt. Man geht halt durch verschiedene Phasen im Leben, muss ich auch sagen. Ich war halt irgendwie Anfang oder Mitte 20 oder Anfang 20, Mitte 20. Und ja, das war halt, ich wollte halt nicht so betteln und das unangenehm machen. Und ich fand halt viele Sachen auch, die ich gesehen habe, halt unangenehm. Also erstens habe ich dann mit der Zeit gemerkt, erstens muss man manchmal über seinen Schatten springen und dann ist es doch gar nicht so schlimm.
Mhm.
Und das Zweite ist, das hast auch du mal zu mir gesagt, wenn es dir so noch nicht gefällt, dann mach's anders. Also wenn du nicht die und die Werbung machen möchtest und merkst, oh, das gefällt mir nicht, da stehe ich nicht dahinter, dann mach's anders. Aber seine Gigs und seine das, was man macht und seine Musik nicht nach außen zu tragen, weil man keine Werbung machen möchte, das mache ich gerade mit Anführungszeichen, ja, das ist halt einfach, das ist eigentlich so bescheuert, weil das, was bringt einem das dann? Kann man es auch lassen.
Aber was war das? Stimmt, dann kann man es auch sein lassen, hast du total recht. Aber
also da muss man es nicht veröffentlichen, dann kann man auch einfach nur für sich selber Musik machen.
Zu Hause in den vier Wänden und da ist es ja auch schön und warm.
Ist auch schön, ja.
Aber was war das für ein Punkt, als du gemerkt hast, okay, so geht es nicht mehr weiter. Ich muss jetzt etwas an meinem Verhalten verändern, dass ich dann auch wieder mehr Anfragen bekomme oder generell mehr Konzerte spielen kann. Was war das für ein Moment, in dem du das realisiert hast, dass du aktiv werden musst?
Ich glaube, es war schon dieser Moment, wo dann diese ganzen Corona-Sachen waren, wo es immer wieder abgesagt wurde, immer wieder angesagt. Das war schon so eine Zeit voller Ungewissheit. Und diese, ich erinnere mich ja auch noch ein Gespräch, das ich mit einem befreundeten Musiker hatte, wo ich nicht wusste, oh, was mache ich denn jetzt? Also was mache ich denn jetzt nach dem Studium? Werde ich jetzt selbstständig oder mache ich es wie dann doch einige Kolleginnen und Kollegen von mir, haben dann irgendwie doch noch nebendran einen halben Job oder doch einen ganzen Job und machen dann Musik irgendwann nur noch hobbymäßig, was ich auch überhaupt nicht verurteile. Aber ich habe da natürlich schon für mich nachgedacht und dann war so, okay, wenn ich das jetzt ernst meine mit meinem Album und mit meiner Band, ja, dann muss ich mich jetzt auch fortbilden, was das angeht, weil ich habe gar keine Ahnung, wie ich das mache.
Mhm.
Ich erinnere mich jetzt nicht an so einen Moment, aber das waren viele. Das waren echt viele und die Blockaden bei mir oder die Trotzigkeit, würde ich das jetzt mal nennen, die Trotzigkeit bei mir wurde auch wirklich nicht mit einem Mal eingerissen, sondern immer wieder kleine Steps und immer wieder da ein Berührungspunkt und ach, guck mal, so könnte ich doch das Reel machen oder so könnte ich doch den Post machen, so wie ich mich dann auch wohl damit fühle. Ne? Zum Beispiel sowas oder cool, sowas wie ein Newsletter aufbauen haben wir ja dann auch angefangen vor 2,5 Jahren. Das ist was, damit fühle ich mich total wohl. Ich finde es total schön, aus meinem Leben zu erzählen und den Leuten, die da in einem Newsletter sind, über mein Musikerleben und über meine Gigs und sonst was zu erzählen. Das ist zum Beispiel was, mit dem fühle ich mich total wohl. Und man muss ja erstmal die Wege finden, wo man sich wirklich wohlfühlt und wo man dahinter steht. Und das, ja, das dauert halt, das hat bei mir auch ein bisschen gedauert. Aber dann habe ich mich ja voll drauf eingelassen.
Total, total. Du warst denn ja Teil des Booking Bootcamps. Du bist ins Booking Bootcamp rein, hast umgesetzt und bist mit einem vollen Konzertkalender aus dem Booking Bootcamp raus.
Ja, das weiß ich noch.
Da gab es dann ja auch die Podcast-Folge zu. Also im Prinzip war das ja echt so das Zünglein an der Waage, dass dann irgendwie bei dir echt so dieses, wie sagt man, dich auf der Autobahn auf die linke Spur gebracht hat. Gab es weitere Erfolge, die so dieser erste Dominostein waren, der so bei dir die Dinge ins Rollen gebracht hat?
Ich weiß noch, wie ich dir die E-Mail geschrieben habe, weil ich die ganzen Gigs auf meiner Homepage eingetragen habe unter Konzerte, unter Live. Und da habe ich mich dann so gefreut, dass es was gebracht hat, dran zu bleiben. Das weiß ich noch, das hat echt einen Stein ins Rollen gebracht im Sinne von, aha, wenn man etwas tut, dann bringt es was.
dann führt das zu einem Ziel. Genau.
Dann führt es zu einem Ziel und es ist nicht alles immer nur ja, Pech oder Glück. Das ist auch was, das muss man wirklich wissen. Es ist nicht, natürlich hat man Glück und Pech im Leben, auf jeden Fall, aber es ist viel zu bequem, wenn man sagt, ah ja, ich habe halt Pech, ich spiele halt nicht, ja, ich habe halt, ist halt schade, weil mich fragt halt niemand. Das ist echt Blödsinn. Und es ist auch klar, dass wenn man viel fragt, kriegt man auch viel Nein. Das hast du mir neulich, oder weiß ich gar nicht, ob du es mir erzählt hast oder jemand anderem, aber ich habe es gehört. Und das stimmt auch, weil wenn man Booking macht, kriegt man auch, man schickt 100 E-Mails raus und man kriegt, wenn man 10 Zusagen bekommt, ist es ja der Hammer. Aber vielleicht kriegt man auch 20 Absagen. Der Rest meldet sich nicht. Aber und diese Absagen, das muss man auch erstmal verkraften. Ne? Ja.
Ja, total. Und halt auch verstehen, wie das Booking große, große Zyklen sind. Ne?
Das, genau, es sind Riesenzyklen, das stimmt.
Das Nein heute kann schon ein Ja dann morgen sein in dem Club.
Ja.
Bist du Musikerin und möchtest mehr Konzerte spielen? So gewinnst du VeranstalterInnen für dich und deine Musik. In 8 einfachen Schritten zu mehr Konzertzusagen. Was du tun musst, sichere dir die Booking-Checkliste mit den 8 gedanklichen Impulsen. Denn sie unterstützt dich dabei, VeranstalterInnen für dich und deine Musik zu gewinnen. Trag dich ins verlinkte Formular ein, erhalte die Booking-Checkliste per E-Mail, professionalisiere dein Booking und profitiere ein Leben lang.
Nach dem Booking-Bootcamp bist du dann in mein Gruppenprogramm gekommen, mit anderen Künstlerinnen zusammen. Wenn du so an den Start im Gruppenprogramm denkst, und das ist jetzt eine große Frage, die ich stelle, also ich stelle 2 große Fragen, Caro. Die erste große Frage ist, was hast du gemacht in diesem Gruppenprogramm? Und die zweite Frage ist, was hat sich dadurch bei dir verändert?
Also ich war jetzt 2 Jahre, also jetzt knapp 2 Jahre im Gruppenprogramm und im ersten Jahr habe ich hauptsächlich meinen Newsletter aufgebaut. Das war ein Riesenpunkt, weil ich hatte davor tatsächlich schon ein paar E-Mail-Adressen gesammelt, weil ich das bei dir im Podcast immer mal wieder gehört habe, aber habe den halt einfach nur über meine E-Mail einfach was geschrieben. Also es war gar kein E-Mail-Marketing-Tool. Und da haben wir das dann aufgezogen mit GetResponse und auch überlegt, in was für einem Abstand, wie soll der aussehen, wie lege ich die Newsletterliste aus, wie komme ich an neue Menschen, haben meine sozusagen ein Formular auf meiner Website eingebildet, diesen ganzen technischen Hintergrundkram. Und aber auch angefangen, sichtbarer zu werden nach außen, was Social Media angeht, wo ich natürlich auch sehr trotzig war bis vor ein paar Jahren. Was heißt auch sehr trotzig? Aber ich hatte halt keine Lust auf Social Media, was ja ehrlich gesagt auch erstmal verständlich ist. Aber genau, ich habe jetzt dann gesagt, okay, ich versuche es so zu machen, dass ich dahinter stehe und dass ich auch Spaß daran habe. Und das hat auch auf jeden Fall auch geklappt. Mhm. Bin da jetzt nicht super aktiv, aber besser als nichts.
Absolut, so. Absolut.
Auf jeden Fall. Und was haben wir noch gemacht? Wir haben
einen Initiative-Musikantrag geschrieben.
Wir haben einen Initiative-Musikantrag geschrieben. Das war ein Riesending. Wir haben ja mein ganzes Album geplant, die ganzen Aufnahmen, alles, was mit dem Album zu tun hat, die ganze Promo, alles geplant. Das war ja auch eigentlich direkt dann ging das los, als ich 2024 ins Gruppenprogramm gekommen bin. Ich habe es jetzt im Mai 25 released, also Anfang 24 haben wir da schon dran gearbeitet, wie man das finanzieren könnte und so weiter, wie man das alles plant. Das war alles Teil davon. Und da gab es noch 100 Sachen, die ich jetzt glaube, ich weiß nicht, ob ich die jetzt im Kopf habe.
Ja, aber das war so, ich glaube, das ist es so ganz gut zusammengefasst. Und du bist reingekommen, wir haben dein Release gemeinsam umgesetzt, vielleicht noch als Side Note, der Initiative Musikantrag war auch tatsächlich dann erfolgreich. Ja. Wir haben deine Kommunikationskanäle aufgebaut und ich glaube, was ganz wichtig ist, was du ja auch jetzt die ganze Zeit sagst, du hast eine Stimme gefunden, wie du rausgehen kannst. Eine Stimme, mit der du dich halt auch wohlfühlst, ne?
Ja, und ich, was man nicht vergessen darf, auf jeden Fall ganz wichtig war noch der About Me Text, auf dem ja auch sehr vieles aufbaut.
Oh ja, stimmt.
Na, das war auch 24, da habe ich auch total mitgehadert. Also für die, die es jetzt hören und nicht wissen, worum es in dem About Me Text geht, das ist sozusagen, da erklärst du, warum du eigentlich Musik machst und warum und wie sich der Zuhörer oder die Zuhörerin dabei fühlen soll. Also was du eigentlich mitgeben willst, was du für einen Mehrwert an die Gesellschaft und an den Zuhörer gibst. Mhm. So, und das ist eine sehr große Frage und total schwierig für viele Leute, für viele Musiker, zu beantworten. Ich kriege da ja auch mit in der Raketerei, haben andere Leute auch Probleme damit. Manchen fällt es leichter, weil denen klar ist, warum sie das alles machen und haben schon zum Beispiel einen sehr politischen Hintergrund oder so. Andere Leute brauchen länger. Ich habe echt länger gebraucht und ich muss sagen, sowas, wo ich am Anfang wirklich Bauchschmerzen hatte, oh Gott, was soll ich denn da schreiben? Wie soll ich das denn formulieren? Das sind meist die Dinge, die am wichtigsten sind. Ich habe das jetzt gemerkt bei der Promo für mein Album, dass ich habe schönerweise echt viele Zeitungen und Radio-Interviews bekommen. Und ich werde immer zu diesen Themen in dem About-Me-Text befragt. Mhm. Ich werde nicht befragt, so wie du es auch immer sagst, ich werde selten befragt. Wo hast du studiert? Was hältst du denn von dem Genre? Bla bla bla. Das kann auch alles interessant sein, aber das Wichtige sind so die menschlichen Themen, wo es menschelt. Und die einfach auch ja, sehr persönlich sind. Muss ja nicht privat sein, aber persönlich. Und ich habe einfach gemerkt, ich habe auch Feedback bekommen, das habe ich dir, glaube ich, auch schon erzählt, dass der ganz toll ist. Also von Journalisten um mich rum, die mir gesagt haben, oh, was für tollen Text hast du da auf deiner Webseite. Wie schön. Und ich werde ganz oft dazu befragt und ich merke, dass das unglaublich wichtig war, damit Menschen mich einordnen können, damit die einfach mit mir besser ins Gespräch kommen. Weil Musik-Nerd-Talk ist dann auch nicht für die breite Masse dann immer was. Das kann man mal in irgendeinem Nerd-Talk-Interview machen, aber es interessiert halt niemanden, wie ich meine Gitarren stimme, unterm Strich. Es ist halt so.
Schön ausgedrückt. Mega schön ausgedrückt. Ne? Das heißt also, du hast an ganz, ganz viel im Außen gearbeitet, an der Positionierung, an deinem Album, ja, an deinen Kommunikationskanälen. Was ist, als du durch diese ganzen Prozesse durchgegangen bist, was hat sich innerlich bei dir verändert?
Also bei mir hat sich unglaublich viel verändert. Also das, was ich gerade eben gesagt habe, wenn du es so noch nicht oder wenn ich es persönlich so noch nicht gut finde, dann mache ich es anders und zwar so, wie ich es gut finde. Mhm. Also nicht so im Sinne von Ausreden, im Sinne von, das mache ich nicht, weil das passt nicht zu mir, bla bla bla. Also man muss einen anderen Weg finden und einen, der zu einem passt und so, dass man auch sich selbst treu ist. Das zweite Riesen-Learning, so ganz generell gehalten ist, dass man manchmal wirklich über seinen Schatten springen muss. Und manchmal muss man das Gegenteil machen, manchmal muss man auf sein Bauchgefühl hören und sagen, das mache ich jetzt nicht mit. Und das ist, glaube ich, ein ständiges Lernen im Leben. Das hört auch nie auf. Also ich merke das bei mir total, dass ich das viel besser weiß. Ah, das ist jetzt interessant für mich, das nicht so, das lasse ich jetzt mal links liegen, weil man kann nicht bei allem immer mitmachen, weil man sonst den ganzen Tag nur noch auf der Hochzeit tanzt und auf der Hochzeit tanzt. Also man braucht doch schon so einen inneren Kompass, aber man darf sich nicht zu einfach machen und manchmal aus Faulheit oder aus, es passt irgendwie nicht zu mir, deshalb Chancen auf dem Weg liegen lassen. Das auch nicht. Und diese Weisheit wünsche ich mir, ehrlich gesagt, wünsche ich jedem, dass man genau weiß, ah, da mache ich jetzt mit, da springe ich jetzt über meinen Schatten, da nicht. Und das dritte echt Wichtige ist, dass man in Lösungen denkt und nicht in Problemen. Und das klingt jetzt ja wie so ein Kalenderspruch, aber ich kenne das ganz viel aus der Musikbranche, so Bullshit-Sätze, wie du immer sagst, ja, das ist so und so und das kann man nicht machen und das ist eh nie erfolgreich und bla 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 bla. Die man entweder selbst glaubt und sagt oder die an einen herangetragen werden. Und das als Bullshit-Sätze identifizieren und entlarven und dann bei sich selber bleiben und die zu ignorieren. Das ist auch ein Riesenpunkt. Ich merke das jetzt viel mehr als früher. Früher hätte ich viel mehr, wenn mir jetzt Entschuldige, aber ich arbeite ja sehr viel mit Männern zusammen und wenn mir dann irgendein Mann, ein viel älterer Mann als ich, sagt, das ist so und so, jetzt irgendwie musikalisch oder marketingmäßig oder generell gesellschaftlich und dann sagt man, aha, ja, stimmt. Mhm. Und das hat leider gar keine Chance mehr bei mir, glaube ich jedenfalls.
Mhm. Ja, das war, glaube ich, auch, da war das Korrektiv der Gruppe halt auch irgendwie total cool, ne? Weil alle ja immer mal wieder mit solchen Sätzen reingekommen sind. Und wir den Kern rausgearbeitet haben, den wahren Kern, weil in vielem steckt ja irgendwie ein wahrer Kern, aber
natürlich,
das sind wir auch gemeinsam eingeordnet haben, absolut, ja.
Es steckt in sehr vielem ein wahrer Kern, aber es gilt halt, wovon lasse ich mich aufhalten? Also Leute, wie du ja auch immer sagst, Leute sagen, wir machen keine CDs mehr, es bringt eh nichts.
Gutes Beispiel.
Ich kann das verstehen, dass das Leute sagen. Ich kann es verstehen, in meinem Fall, man muss es sich halt immer individuell angucken. In meinem Fall stimmt das nicht. Mhm. weil ich noch genügend CDs verkaufe bei meinen Konzerten. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt anderen Leuten, die in einem, sag jetzt mal, moderneren Genre unterwegs sind, dass ich denen das empfehlen würde. Aber oft sind so einzelne Sätze, CDs lohnen sich nicht mehr, Punkt. Das sind einfach keine allgemeingültigen Aussagen, die man machen sollte.
Genau.
Also sowas, so wirklich Mindset-Kram. Mindset-Kram, das waren die wichtigsten Sachen, die zu verstehen und wirklich zu verinnerlichen und dann auch wirklich immer danach zu handeln.
Gab es etwas in dieser Raketerei-Zeit, das dich richtig, richtig Überwindung gekostet hat? Wo ich vielleicht gesagt habe, Caro, das solltest du jetzt aber machen und womit du länger schwanger gegangen bist?
Ja, immer mal wieder, aber die beiden großen Brocken waren wirklich Social Media und der About-Me-Text. Mhm. Also die waren echt, oder auch immer wieder kleine Formulierungen, die mir zu persönlich oder einfach noch von früher irgendwie so, ich war da einfach trotzig. Also ich fand das, oder was heißt trotzig, aber ich fand das einfach unangenehm, manche Sachen. Und dann habe ich wieder diese Regel angewandt, dann mach so, dass es für dich angenehm ist. Mhm. Also auch mit Social Media fühle ich mich nicht mehr unwohl. Aber ich mache auch nicht jeden Tag irgendwie 5 Insta-Lives oder so. Habe ich noch nie gemacht. Ich mache es halt so, dass es zu mir passt. Und es kann auch sein, dass sich das nochmal ändert. Also, wer weiß, vielleicht werde ich auch nochmal viel aktiver auf Social Media, weiß man ja nicht. Aber das waren schon die beiden Dinge. Also About-Me-Text und Social Media, die waren schon, da hat es schon einige Überzeugungsarbeit bei mir gebraucht. An mich selbst auch. Und von dir.
Überzeugungsarbeit, ja, das stimmt. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, wie viel wir da irgendwie miteinander auch geredet haben und ins Gespräch gegangen sind. Ist eine Sache, also ich denke jetzt gerade an was ganz Spezifisches. Ich bin gespannt, ob du da auch dran denkst gerade. Gibt es etwas, das du so schnell gar nicht für möglich gehalten hättest, was aber passiert ist? In der Karriere von dir als Künstlerin?
Ja, also wenn ich so ganz privat antworte, ich habe immer so Zweifel gehabt. Ja, ich studiere jetzt Jazz und bla bla bla, aber ich werde niemals ein Album veröffentlichen. Ich fange das jetzt an, aber ich schaffe das nicht. Mhm. Wenn es einem gerade nicht gut geht oder so, was jetzt auch nicht so oft ist, aber ab und zu hat man dann so kleine Stimmchen im Kopf und denkt, oh, ich schaffe das nie. Und dann habe ich das erste Album veröffentlicht und es war schon so, oh, geil. Aber das waren ja noch keine eigenen Songs. Und da habe ich gedacht, ah, ich werde nie ein Album veröffentlichen mit eigenen Songs. Werde ich nie schaffen. Und dann, ich hatte das eben nicht, dass ich das den ganzen Tag gedacht habe, aber ab und zu, wenn man gerade nicht so gut drauf ist und man kurz vorm Einschlafen denkt man auch so, oh, hoffentlich klappt das alles und oh, ich glaube irgendwie nicht. Und dann hat es dann doch geklappt. Also das waren so, ja, so gute Momente. Und natürlich kann man auch sagen, ich habe mich auch unglaublich über den Preis, den ich jetzt letzten Monat bekommen habe, gefreut. Also das ist für mich auch echt was Besonderes, dieser Wormser Jazzpreis. Mhm. Ja, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Ja, also ich bin echt über den Release meiner CD echt froh. Natürlich geht es jetzt nicht krass durch die Decke, das jetzt nicht, aber ich verkaufe einige CDs, die Vinyl ist da, das geht auch ganz gut und die Konzerte laufen echt gut, sind gut besucht. Also ich bin ehrlich gesagt ziemlich happy, so wie es läuft.
Mega.
Mm. Dass das alles so gut klappt. Mit eigener Musik auch noch. Das ist ja wirklich jetzt nicht unbedingt selbstverständlich. Und deswegen bin ich auch ganz dankbar.
Ja. Welche 1, 2 oder 3 Schritte würdest du einer Künstlerin empfehlen, die jetzt vielleicht gerade genau an dem Punkt steht, an dem du noch vor ein paar Jahren gestanden hast? Was würdest du dieser Künstlerin empfehlen? Was sollte sie machen?
Also erstmal musikalisch würde ich empfehlen, zu gucken, was einen ausmacht. Was genau macht mich aus? Also wirklich im Detail. Und da total in die Tiefe gehen. Also ich sage jetzt mal ein bisschen plump, wenn du gern leise singst und dem Stil, dann übt es das zu perfektionieren und das so richtig dein Ding zu machen. Weil ich kenne das aus dem Studium, dass man so einmal alles lernt und danach ist man irgendwie nicht spezialisiert genug. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das ist mal das eine Musikalische. Also das merke ich auch, wenn ich jetzt unterrichte, merke ich das, dass es viel wichtiger ist, seinen Personalstil zu entwickeln und individuell zu sein, als jetzt alles zu können. Das ist eigentlich Blödsinn. Und ansonsten, also unternehmerisch würde ich halt auf jeden Fall gucken, dass ich mir Hilfe suche. Es gibt bestimmt mittlerweile auch mehr oder man kann im Studium auch mehr lernen über unternehmerisches Denken und Musiker sein und Musikerin sein, aber ich würde auf jeden Fall meine Fragen sammeln und zu jemandem wie dir gehen oder rechts und links gucken, mit anderen Menschen ins Gespräch kommen, viel mehr reden, als ich es damals gemacht habe oder als meine Kolleginnen und Kollegen es damals gemacht haben. Mhm. Und ein Netzwerk aufbauen und neugierig sein auf Menschen und offen.
Total. Kann ich alles total unterschreiben, weil ich glaube, es ist auch schwierig, wenn man so von diesen Musikhochschulen kommt, wenn man so unter seinesgleichen ist und plötzlich ist man Alleinkämpferin, weil man in den Markt rausgeht.
Ja.
Und da muss man halt irgendwie zusehen, wie man halt irgendwie klarkommt. Ne? Ich würde mit Netzwerk würde ich noch ergänzen. Einmal das Netzwerk in die Musikbranche rein. Aber ich würde auch empfehlen, ein Netzwerk aus Gleichgesinnten sich tatsächlich dann aufzubauen, die den gleichen Drive haben, die in die gleiche Richtung wollen, die die gleichen Ziele haben.
Ja, total. Also das hat bei mir einen unfassbaren Unterschied gemacht. Und ich hatte ja hier Kontakt oder ich habe auch Kontakt zu Musikern und auch mit engen Freunden ist es nicht, als wäre das ein Tabuthema, aber die interessiert in dem Moment vielleicht gerade nicht das Gleiche, wie einen selber interessiert.
Mhm.
Und deswegen ist es so wichtig, dass man eine Community hat. Also ein Menschen, mit denen man sich darüber unterhalten kann, was man da gerade macht. Das ist so wichtig, so wichtig.
Absolut. Bevor wir gleich mal so einen Ausblick wagen, wo ich hingehen kann, um zu erfahren, wo du so spielst und wo ich dein Newsletter abonnieren kann, vielleicht nochmal so eine abschließende Frage. Was ist etwas, was du HörerInnen gerne mitgeben wollen würdest, auf Basis von deinen 2 Jahren Raketerei-Erfahrung?
Wie wir gerade eben gesagt haben, sich ein Netzwerk suchen, dranbleiben, offen sein, auch mit sich selbst nicht zu hart ins Gericht gehen. Und zweifeln ist auch mal fein und auch mal irgendwie klug. Nur ein Idiot stürmt ja ohne Selbstzweifel nach vorne.
Mhm.
Aber die einen, gerade ich glaube, Musikerinnen sind extrem selbstzweifelanfällig und die einfach versuchen, zur Seite zu packen oder sich ordentlich anschauen, wo liegt es denn wirklich dran? Was ist denn wirklich das Problem? Die ein bisschen von oben betrachten, ein bisschen objektiver und dann die Sachen angehen. Sich nicht lähmen lassen. Also nicht lähmen lassen von irgendwelchen Gedanken, irgendwelchen Glaubenssätzen, die man einfach immer wiederholt und dadurch werden sie aber auch nicht wahrer. Man handelt dann nur danach und sich dann Jahrzehnte später ärgern. Das wäre irgendwie blöd. Ich sage nicht, dass selbstständige Musikerin werden für jeden was ist. Das glaube ich auch nicht. Aber deswegen, um das herauszufinden, muss man sich unbedingt mit Gleichgesinnten besprechen und sich austauschen und neugierig sein und offen sein. Das ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste. Ich finde auch ich habe so einzelne Sätze von dir im Kopf, Imke, an die ich immer wieder denke, ich hatte ja auch mit dem Thema Netzwerken so ein Problem. Oh Gott, was heißt das jetzt? Oh Gott, da gehe ich jetzt irgendwo hin und dann verkaufe ich mich so und dann muss ich so erzählen, muss ich so einen Pitch machen und muss sagen, wer ich so bin und dann buchen mich alle.
Mhm.
Das ist ja absoluter Blödsinn. Ich fand diesen Satz von dir so gut. Netzwerken ist erstmal ehrliches Interesse am Gegenüber.
Okay, das klingt wirklich nach einem Satz von mir. Krass,
Caro. Das klingt nach dir. Und da hast du recht. Das habe ich mir dann so mitgeschrieben. Das steht seit zwei Jahren, habe ich das irgendwo im Laptop gespeichert. Ich finde das einfach schlau. Weil das ist nicht, dann ist dieser Druck mit, oh Gott, ich muss mich jetzt verkaufen. Nein, und das würde auch nicht klappen. Ich bin viel zu schlechte Schauspielerin dafür. Ich gucke einfach, was ist da ein Interesse da? Gibt es ein Interesse, dass ich mit dieser Person spreche? Aha, warum könnte die interessant sein? Aha, wie könnte ich für sie interessant sein? Ist sie nett? Cool. Wir reden mal. Und dann ist es auch einfach viel entspannter und auch zielgerichteter und schlauer, als wenn ich immer so ein Gefühl habe, ich muss performen und ich muss mich jetzt darstellen. Und ich meine, vieles in unserer Gesellschaft verleitet uns dazu, uns darzustellen. Weil wenn man das Handy aufmacht und Social Media anmacht, dann ist es eine reine Selbstdarstellung.
Mhm.
Also jedenfalls, die mich so anspringt und die kotzt mich auch so an. Und deswegen muss man einen Weg finden, dass man das umgeht. Ich meine, wenn Leute das gern machen und darin gut sind, hey, dann do it. Ey, wirklich, komplett super. Aber ich habe das Gefühl, viele Musikerinnen haben ein Problem damit, sich selbst darzustellen. Weil sie eigentlich eher so ein bisschen bescheiden sein wollen und eher für sich und nicht jetzt so Fishing for Compliments die ganze Zeit betreiben wollen. Und ja, dann muss man es anders machen. Also ich merke das jetzt bei mir, ich bin jetzt auch kein Netzwerkprofi, aber wenn ich einen Gig hatte, auch nach einem Konzert, stelle ich mich an den CD-Tisch und dann rede ich mit den Menschen. Und ich sage jetzt mal, in jedem dritten Fall kommt dadurch ein neuer Gig zustande.
Oh wow, das ist eine gute Quote.
Sage ich jetzt einfach mal so. Aber neulich habe ich bei einem Empfang gespielt Und dann habe ich mich danach mit Leuten unterhalten. Ich war einfach offen. Ich bin hingegangen, habe mich vorgestellt. Auch wenn das im ersten Moment vielleicht mal irgendwie kurze Überwindung kostet, ist das wichtig, das zu tun. Und wenn man merkt, oh nee, die Person interessiert mich nicht so, kann man ja weiterziehen nach 5 Minuten. Aber manchmal bleibt man hängen und da bin ich zum Beispiel auch hängen geblieben und daraus hat sich jetzt ein Gig, also jetzt noch nicht ganz sicher, aber dadurch hat sich jetzt ein Gig, ist jetzt ein Gig entstanden und das ist einfach.
Erbahnt sich an.
Ja, durch, ja, erbahnt, ja. Und das ist einfach cool. Also und da merkst du auch so, ich habe mich null verstellt, ich bin einfach ich selber. Ohne, und es ist dann auch viel angenehmer, so durchs Leben zu gehen und viel weniger Hassel einfach, weil man sich nicht so verstellen muss und man zeigt einfach, wer man ist. Und wenn jemand damit nichts anfangen kann, ist es auch in Ordnung. Wenn jemand damit was anfangen kann, ist es super.
Voll, weil Menschen folgen Menschen.
Ja.
Na?
Und man merkt es ja auch, wenn man so diesen Angstschweiß hat von, oh, jemand stellt sich jetzt gerade absichtlich irgendwie, versucht sich jetzt gerade gut darzustellen. Das will ja auch niemand. Das ist ja auch merkwürdig. Mhm, weißt du?
Voll.
Man muss wirklich so ein gutes Selbstbewusstsein haben. So von innen heraus. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Nicht so ein aufgesetztes, sondern von innen heraus und öfter mal, glaube ich, ehrlicher sein, als wir es manchmal sind beim Netzwerken. Wenn man ehrlich ist, glaube ich, kommt man da echt schnell voran. Und ich habe das gemerkt bei mir. Also das geht viel besser als früher.
Mega gut. Caro, wo muss ich hingehen? Wo darf ich hingehen, wenn ich mich jetzt in deinen Newsletter eintragen möchte, weil ich deine weitere Reise begleiten möchte?
Also auf meiner Webseite findet man mein Newsletter, entweder unter Kontakt oder direkt oben. Das erste, was erscheint, ist eigentlich mein Newsletter. Und meine Webseite heißt caro-trischler.de.
Mega gut.
Also Caro mit C.
Mega gut. Und auf Social Media finde ich dich auf Instagram und Facebook. Was ist so dein Hauptkanal?
Genau, auf Instagram bin ich mehr, also ich poste auch mal was auf Facebook, aber hauptsächlich auf Instagram. Da heiße ich Caro Trischler, ganz einfach.
Ganz einfach. Caro, ich danke dir, dass du von deiner Transformation erzählt hast, dass du von deiner Reise erzählt hast und was sich alles bei dir verändert hat. Herzlichen Dank, dass du mein Gast warst.
Ich danke dir, Imke. Es ist immer schön, hier zu sein.
Ja, das war Caro Trischler. Caro war jetzt oder ist Teil der Raketerei-Community und sie hat uns so ein bisschen mit auf ihre Reise genommen, die sie mit Raketerei erlebt hat. Von, ich komme von der Musikhochschule, fange an, mich im Markt zu orientieren, fange einfach mal an, ein Album zu veröffentlichen und stelle fest, das läuft ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann kam ja wirklich so bei Caro der Punkt, an dem sie entschieden hat und jetzt suche ich mir Unterstützung. Und wenn du dich in dem wiederfindest, was Caro da gerade so erzählt hat, wie sie gefühlt hat, an welchen Punkten sie gestanden hat und du merkst, hey, irgendwie erkenne ich mich in Caro wieder, weißt du was? Schreib mir eine E-Mail an imke@raket3.com und dann gucken wir mal, wie ich dich unterstützen kann, dass du als Musikerin deine Ziele erreichst. Ich freue mich von dir zu hören. Schreib eine E-Mail an imke@raket3.com.